Also Sexualität, das ist immer eine ganz spannende Frage für Menschen, schon seitdem es Menschen gibt. Deshalb in der Literatur ist es so, dass sich ganz viele damit beschäftigen, wie ist, wo man lernt man sich kennen, wo gibt es dann Eifersucht, wo gibt es Liebe, wo gibt es auch verhinderte Liebe, so etwas wie Romeo und Julia, wie gehen Menschen damit um? Also Sexualität spielt eine ganz wichtige Rolle. Sigmund Freud, der ging beispielsweise davon aus, dass gerade diese Sexualität sei der wesentliche Aspekt von dem, was Menschen so antreibt, also warum sie wie handeln. Er versuchte da zu klären, wie Kinder mit Eltern umgehen und Menschen so untereinander, versuchte dann Regeln dafür zu finden, wie den Partner sich aussuchen und so. Also Sexualität spielt eine ganz wichtige Rolle in der Literatur, in der Geschichte, auch in unserem Leben. Und insofern wundert das vielleicht nicht, dass im Laufe der Zeit die Menschen immer wieder neue Ideen entwickelt haben, wie man Sexualität erklären kann. Also das heißt, gibt es Regeln beispielsweise dafür, wie man richtig mit Sexualität umgeht. Und wenn wir jetzt durch die Geschichte hindurchgehen, dann werden wir feststellen, dass es da ganz unterschiedliche Konzeptionen gibt, wie man damit umgeht. Und in jedem Jahrhundert gibt es dann andere Vorstellungen davon, wie man Geschlechtlichkeit definiert. Und das hängt dann ja auch immer noch damit von ab, wie man, welche Rolle man welchem Geschlecht in der Gesellschaft gibt. Und das ist in der Gegenwart ganz genauso. In der Gegenwart ist es so, dass in Deutschland die meisten Bundesländer Lehrpläne entwickelt haben für sexuelle Vielfalt. Also sexuelle Vielfalt soll dargeboten werden. Woher kommt das? Das liegt daran, dass in der Vergangenheit hat man sich sehr stark auf zwei Geschlechter konzentriert. Also es ging darum, Mann zu sein, Frau zu sein. Und das hat auch viele Veränderungen durchlaufen, diese Vorstellung, was es heißt, Mann zu sein und Frau zu sein. Und jetzt ist man in den letzten 20 Jahren deutlich sensibler darüber geworden, zu sehen, dass es ja auch noch Menschen gibt, die man nicht in dieses klassische Mann und Frau einordnen kann. Also beispielsweise spricht man von sogenannten Transsexuellen und Intersexuellen. Also Transsexuelle sind Menschen, die in einem Körper wohnen, leben, der typisch männlich ist oder typisch weiblich ist, die aber der festen Überzeugung sind, dass sie zwar in einem männlichen Körper sind, aber eigentlich Frauen sind. Oder dass sie in einem weiblichen Körper sind, aber eigentlich Männer sind. Das dann eben Intersexuelle. Und viele von diesen Menschen, die versuchen auch im Laufe der Zeit dann heute den äußeren Körper dem anzupassen. Also das heißt, durch Operation, durch medikamentöse Behandlung den männlichen Körper weiblich umzugestalten, um den im Einklang zu bringen mit dem gefühlten Geschlecht. Und umgekehrt dann eben, wenn man eine Frau ist, dann, dass der Körper sich männlich, dass der sich ausprägt. Und viele Leute haben den Eindruck, so dann bin ich das wirklich. Und da mehr werden wir sehen, das ist nicht ganz so eindeutig. Also gerade heute Morgen habe ich mit jemandem gesprochen, war eben in einer Gemeinde im Gottesdienst, ist nachher jemand auf mich zugekommen, eben jemand, der eine Geschlechtsumwandlung hat vollziehen lassen an sich. Und ich habe ihn dann eben auch gefragt und er sagt davon, ja eben eigentlich ja, sobald ich die Medikamente absetze, bin ich ja wieder ein Mann. Also es war ja ein Mann, der davon ausging, dass er eigentlich eine Frau ist, sich so fühlte und dann sich hat umoperieren lassen und dann Medikamente genommen hat, um dann eben als Frau zu leben. Und er mir dann gesagt hat, naja, aber eigentlich so richtig Frau bin ich ja nicht. Sondern zwar äußerlich bin ich dann wie eine Frau, aber sobald ich die Medikamente absetze, dann verändert sich mein Körper wieder. Und natürlich kann ich keine Kinder bekommen und so. Also viele Sachen, die wir als typisch weiblich sehen, die sind dann nicht da. Und dann gibt es eben dieses Intersexuelle und das bedeutet, dass man weder dem einen Geschlecht ganz zugehörig ist, noch dem anderen Geschlecht ganz zugehörig ist, sondern dass man geboren wird geschlechtlich uneindeutig. Das bedeutet, man hat beiderlei Geschlechtsmerkmale. Das kommt relativ selten vor, aber ab und zu gibt es das. Und diese Menschen werden heute definiert als das dritte Geschlecht. Manchmal definieren sie sich selbst auch als solches. Und da ist man sensibler geworden in den letzten Jahrzehnten, dass eben es solche Menschen gibt, die sich nicht einordnen lassen und auch nicht einordnen lassen wollen in die zugeordneten Gruppen von Mann und Frau. Und das Ganze wird natürlich noch potenziert schwieriger dann, wenn wir sehen, dass es ja nicht nur darum geht, wie verstehe ich mich als Mann und Frau, sondern wie lebe ich denn mit anderen als Mann und Frau? Also das heißt, wenn ich jetzt ein Mann bin, der fest davon überzeugt bin, eine Frau zu sein und ich lebe jetzt auch als Frau, wie wähle ich denn dann meine Partnerschaft? Also heirate ich jetzt einen anderen Mann, bin ich dann eigentlich homosexuell, weil ich ja ein Mann bin, der meint, eine Frau zu sein, die dann einen Mann heiratet? Oder wenn ich ein Mann bin, der meint, eine Frau zu sein, der heiratet eine Frau, bin ich dann jetzt lesbisch oder bin ich dann heterosexuell? Oder, also das heißt, da merken wir, da hängt ja noch ganz, ganz viel mehr mit dran. Nicht nur, wie ich mich definiere, wie ich sozial auftrete, wie ich körperlich dargestellt bin, sondern da hängt noch viel, viel mehr mit zusammen. Also diese Sache, darüber nachzudenken, sich da ein Bild von zu machen, auch Hilfen zu geben, dass erst einmal Menschen erkennen können, wo sie denn positioniert sind, wie sie geprägt sind und wie sie dann damit umgehen, das ist eine erklärte Absicht dieses Bildungsplans, was die Sexualität angeht. Das, was meistens auch darin steht, ist, dass man will Diskriminierung vorbeugen. Man will also eine Antidiskriminierung. Man will jeden so leben lassen, wie er leben will. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, die man da durchsetzen will. Also Antidiskriminierung. Und wenn wir diese ganzen Sachen hören, ich glaube, dann sollten auch diejenigen, die in einer christlichen Gemeinde engagiert sind, diese Sache ernst nehmen. Also was sollte man dabei ernst nehmen? Erstmal ernst nehmen, es gibt Menschen, die sich nicht in ihrem Körper wohlfühlen, die den Eindruck haben, den festen Eindruck haben, dass sie im falschen Körper geboren sind. Es gibt Menschen, die sich biologisch nicht ganz zuordnen lassen, die sich psychisch nicht ganz zuordnen lassen. Und diese Menschen haben häufig ein ziemlich schweres Leben. Es gibt jetzt auch im weiteren Bereich, was wir natürlich seit längerer Zeit schon kennen, eben diese Orientierung von Homosexualität oder im Weiblichen eben von lesbischer Lebensweise oder lesbischer Orientierung, dass eben eine Frau lieber eine Partnerschaft mit einer anderen Frau eingehen will oder dass ein Mann lieber eine Partnerschaft mit einem anderen Mann eingehen will. Und auch viele dieser Leute, die so leben und das so empfinden, die tun das nicht böswillig. Also es ist nicht so, dass die sagen, so, jetzt will ich mal irgendwas ganz Verrücktes machen oder jetzt will ich mal irgendwie so die richtig alle provozieren, sondern viele dieser Menschen, auch mit denen ich zu tun gehabt habe, die haben eine intensive innerliche Probleme, die haben innerliche Kämpfe. Jetzt gerade noch letzte Woche habe ich mit einer Mutter gesprochen aus einer christlichen Gemeinde, deren Sohn sich jetzt ihr gegenüber geoutet hat und gesagt hat, also Mama, ich bin schwul. Ich habe schon immer damit zu kämpfen gehabt und jetzt muss ich das aber sagen. Und dann hat die Mutter mich gefragt, ja, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und das ist dann ja eine echte Herausforderung. Also einerseits ja für uns selbst, wie wir uns dazuordnen, einordnen, wenn wir solche Empfindungen haben oder wenn Menschen, mit denen wir zu tun haben, diese Empfindungen haben, dass wir dann sehen, wie gehen wir mit diesen Menschen um. Das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Und die ist real. Und die müssen wir, glaube ich, auch in christlichen Gemeinden zur Kenntnis nehmen. Also wir können nicht so tun, als ob das nur irgendwo da draußen stattfindet, also entfernt von uns, oder als ob das nur irgendwelche skurrilen Typen sind, sondern das sind Menschen, die häufig mit sich selbst zu kämpfen haben, die manchmal gerne anders sein wollen, die merken, dass sie von der Gesellschaft da und dort ausgestoßen sind, nicht akzeptiert werden, häufig auch Leute, die sehr tief in ihrer Persönlichkeit verunsichert sind. Also es sind nicht immer, manchmal gerade, wenn man merkt, dass eine Person sehr kämpferisch auftritt. Ich habe das häufig erlebt mit homosexuell orientierten Menschen, dass sie sehr kämpferisch auftreten. Dann treffe ich sie irgendwo, zum Beispiel an der Uni mit einem Vortrag, und dann kommen sie auf mich zu und dann sagen, Michael oder Herr Kotsch, was denken Sie denn jetzt über Homosexualität? Und da merke ich, das ist da nicht nur eine neutrale Frage, sondern das wird sehr, sehr schnell emotional oder angriffig oder sie fühlen sich provoziert oder so, je nachdem, was ich dazu sage. Und da merken wir, das ist für viele dieser Menschen eine ganz, ganz schwierige Situation. Und da sind wir herausgefordert, wie gehen wir damit richtig um? Im weiteren Rahmen ist das hier ein Bestandteil von dem, was wir heute unter dem Sammelbegriff Gender Mainstreaming kennen. Und dieser Begriff Gender Mainstreaming, der ist entstanden in der breiten Öffentlichkeit 1995 bei einer Weltfrauenkonferenz in Peking. Und seitdem wurde er insbesondere in der westlichen Welt, das heißt in Europa, in Nordamerika, als Leitbegriff für sexuelle Identität und für sexuelle Bildung, für Begleitung sexueller Identität etabliert. Zwischenzeitlich ist er in ganz vielen Gesetzen festgeschrieben, ist auch in der Ausbildung von Lehrern, von Pädagogen, von Sozialtherapeuten und so weiter, Medizinern, ist das fester Bestandteil dieser Gedanke des Gender Mainstreaming, der das alles umfasst und beinhaltet. Aber dann eben als eine Art, nicht nur Beschreibung, sondern eine Art also Handlungsanweisung, eine Art Ideologie, eine Art Weltbild, was dann dahinter steht, was uns überall begegnet. Häufig begegnet es uns auch in Dingen, wo wir wir dann erstmal den Eindruck haben können, das klingt doch alles jetzt ganz komisch. Also beispielsweise Sprachregelungen. So gab es jetzt vor 2 Wochen eine Entscheidung in Schweden, dass man eben neben er und sie noch ein drittes Geschlecht formuliert. Und das ist nicht wie im Deutschen es, sondern ein anderes Geschlecht, was eben ausdrücken will, der ist nicht er und der ist nicht sie, sondern ist irgendwo dazwischen. Oder es gibt in Schweden eine Kindergartengruppe, die nennt sich Egalita. Da hat man den Kindern schon vor Jahren beigebracht, dass man die Kinder nicht mehr bezeichnet als er und sie, sondern als so eine Art es. Also es kommt rein oder es will das oder so, weil man sagt, da wird ein Kind ja schon festgelegt. Also da ist ein kleines, das ist jetzt halt äußerlich ein Junge, aber woher weiß man, ob er aus der innerlichen Junge ist? Also spricht man den erstmal mit es an und dann hinterher kann es sich selbst festlegen, was es sein will, so oder auch mal im Wechsel. Also dass man da eine großmögliche Freiheit haben will. Der Grundgedanke dieses Gender Mainstreaming ist der Gedanke der Freiheit. Also man sagt, bisher sind Menschen eingeengt worden bei ihrer sexuellen Entwicklung und zwar eingeengt auf 2 verschiedene Modelle, nämlich Modell Mann sein, Modell Frau sein. Und nicht nur, dass man auf diese Modelle eingeengt worden ist, sondern man ist auch eingeengt, wie man denn als Frau lebt oder wie man als Mann lebt. Also hier wird nämlich unterschieden zwischen dem biologischen Geschlecht und dem sozialen Geschlecht. Im Englischsprachigen geht das auch noch viel leichter, denn im Englischsprachigen, da gibt es für das biologische Geschlecht den Begriff Sex und für das soziale Geschlecht den Begriff eben Gender. Das heißt, daher kommt diese Begriffsbezeichnung. Auch im Deutschen kennen wir das nicht so sehr, also dass wir das auf der Ebene unterscheiden, sondern wenn wir von Geschlechtlichkeit reden oder von eben Mann, Frau reden, dann meinen wir meistens beides damit. Wir meinen das Biologische und wir meinen auch das gesellschaftlich Gelebte, also wie man sich verhält als Mann oder Frau. Das ist eben im Englischen, wird das unterschieden und das ist ein Ausgangspunkt für diese Debatte des Gender Mainstreaming, wo man sagt, das muss man voneinander trennen. Also man muss voneinander trennen, wie lebt ein Mensch, egal welchen Geschlechts, und was für ein Geschlecht ist er oder hat er oder sie oder es. Das ist eine ganz neue Sichtweise und Diskussion. Im 20. Jahrhundert gab es ja sehr unterschiedliche Fragen, wo man diskutiert hatte darüber, wer ist Mann oder wie ist man als Mann, wie ist man als Frau. Manchmal verlieren wir das aus dem Blick, weil wir uns vielleicht so sehr daran gewöhnt haben. Aber vor etwa 100 Jahren, da gab es die große Diskussion in Deutschland, auch in ganz Europa, in ganz Nordamerika, beispielsweise über eine erste Form der Gleichberechtigung, Anerkennung der Frauen im Vergleich zu der Lebenswelt der Männer. Also vor 100 Jahren war beispielsweise die große Diskussion in Deutschland, dürfen Frauen auch wählen, also politisch wählen. Heute würden wahrscheinlich manche hier jetzt sagen, was komische Idee, wieso, das ist doch ganz klar. Nein, vor 100 Jahren war das gar nicht ganz klar, sondern vor 100 Jahren, auch im Deutschen Kaiserreich, gab es ja ein Wahlrecht, aber dieses Wahlrecht galt lediglich für Männer. Übrigens ist das dann eine Diskussion, die über Jahrzehnte hinweg Europa erschütterte und heftig gekämpft worden ist. Und erst in den 70er Jahren hatte als letzter ein Schweizer Kanton, ich weiß nicht mehr genau welcher es war, müsste ich recherchieren jetzt gerade, der hatte dann auch auf kantonaler Ebene das Frauenwahlrecht eingeführt, erst in den 70er Jahren. Also ist noch gar nicht so lange her, dass auch da die heiße Diskussion war, dürfen Frauen das machen? Vor 100 Jahren wurde darum gekämpft, ob Frauen studieren dürfen. Und zwar, weil man damals flächendeckend der Überzeugung war, dass viele Berufe für Frauen seien eine Überbelastung, Frauen könnten intellektuell das Ganze auch nicht schaffen, sie seien psychisch viel zu schwach dafür und so weiter und so weiter. Das ist uns heute auch fremd. Diese Überlegung haben wir heute nicht mehr, weil wir 100 Jahre später sind, ich will nicht sagen unbedingt weiter. Weiter klingt so, als ob es jetzt einen Fortschritt in der Entwicklung gibt. Ob es den gibt, das kann man ja meistens erst viel, viel später sehen. Oder ob dann manche Sachen eben auch eine vielleicht negative Entwicklung sind. Aber auf jeden Fall da hat man die Diskussion gehabt, was ist die Position der Frau in der Gesellschaft? Es war nicht die Frage, wer ist Frau oder wer ist Mann, aber wie verhält man sich als Frau und Mann angemessen in der Gesellschaft? Und das ist jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts. Dann in der 20er Jahre, da hatte man sehr viel innerhalb dieser Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau durchgesetzt. Es gab dann auch Überlegungen, dass man den Strafparagraf für Homosexualität abschafft, was dann ja erst viel später, 1994 in Deutschland der Fall gewesen war. Aber da gab es erste Überlegungen. Es gab auch Überlegungen für moderne Frauenbilder. wir sehen das häufig auch, wenn wir uns mal Mode anschauen aus den 20er Jahren, dann sahen viele Frauen viel männlicher aus. Zum Beispiel waren dann so Kurzhaarfrisuren waren in Mode gewesen und auch die Röcke waren nicht mehr so weit, sondern alles ein bisschen enger, ein bisschen männlicher wirkte das Ganze. Und das war in den 20er Jahren. Also auch hier neues Frauenbild, Frauen eher auf derselben Ebene, Stufe wie der Mann, gesellschaftlich, im Privatleben, von dem, wie sie sich äußern, wie sie sich geben. Das hatte sich allerdings gesellschaftlich nicht breit durchgesetzt, sondern eher auf einer schmalen Elite, auf einer kleinen Ebene an der Oberschicht, in der Welt der Kunst, der Kultur, der Wissenschaften und so weiter. Wir wissen, dann kam die Zeit des Nationalsozialismus ab 1933 bis 1945 und in diesen 12 Jahren, da setzte sich wieder ein anderes Bild von Familie, von Geschlechtlichkeit durch und hier war es mehr eines, was festlegte, die Frau ist dafür da, Kinder zu bekommen und zu Hause zu sein. Und der Mann ist dafür da, zu kämpfen. Also der deutsche Mann, insbesondere in Deutschland, ist der Kämpfer, ist der Held, der nach außen treten muss. Manche aus heutiger Sicht, gerade auch in Gemeinden, sind dann im Irrtum, das für ein christliches Menschenbild zu halten, ein christliches Geschlechterbild. Das ist vollkommen falsch. Manche Dinge wirken vielleicht so, aber hier geht es um vollkommen andere Sachen. Hier hat man ja einen Rassismus, der auch im Hintergrund stand. Es sollte eben die deutsche Rasse durchgesetzt werden. Nicht jeder durfte sich vermehren, sondern man musste sehen, hat man da Vorfahren, die irgendwo nicht rassisch richtig waren, so verstand man das. Also das heißt, die irgendwelche Erbschäden hatten, die unter Depressionen litten, Kurzsichtigkeit litten, dann durfte man sich ja gar nicht vermehren, weil man dann nicht dem Ideal entsprach. Unter anderem die Frauen aus dem Berufsleben herauszunehmen, hat auch nicht nur damit zu tun, dass man sagte, die sollen sich um die Familie kümmern, sondern das war ja Ende der 20er Jahre eine Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit. Und dann ging man davon aus, wenn man die Frauen alle aus dem Erwerbsleben herausholt, dann bleibt es genügend Jobs für die Männer und genauso kam es auch. Plötzlich ging die Arbeitslosigkeit stark zurück, weil die Frauen zu Hause waren und die Männer entsprechende Jobs übernehmen konnten. Also hier merken wir, das war nicht unbedingt christlich, sondern das war ein nationalsozialistisches Familienbild. Wenn man sich dann die Bilder anschaut, wie Leute dargestellt worden sind, also jetzt nicht nur im Kopf, sondern in Gemälden, in Figuren, dann waren auch die Männer, waren muskelbepackte Kerle, ne? Weil die sollten ja ihre Familie beschützen, so war die Idee, und Hitler plante ja auch, die sollten jetzt kämpfen für die Durchsetzung der arischen Rasse innerhalb Europas, sollten kämpfen gegen die Slawen und gegen andere Völker, so war die Ideologie damals gewesen. Und da die Frau bekam dann Orden, es gab Auszeichnungen von Nationalsozialisten, Mütterorden, wenn man bestimmt viele Kinder gehabt hat, also das wurde idealisiert. Das war in dieser Zeit. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, da lief das wiederum ganz anders. Da waren nämlich viele Männer im Krieg umgekommen. Millionen von deutschen Männern sind gestorben. Viele waren, Hunderttausende waren in Kriegsgefangenschaft in Russland, auch in verschiedenen anderen Lagern. Das heißt, hier mussten plötzlich die Frauen ihren Mann stehen. Die Frauen waren in Deutschland diejenigen, die sehr stark in der Nachkriegszeit, das heißt in 40er und 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, integriert waren ins Erwerbsleben. Das hat allerdings nichts zu tun mit Selbstverwirklichung oder mit Glück in der Arbeit oder sonst irgendetwas. Das war überlebensnotwendig, unter anderem von meiner Großmutter. Mein Großvater war im Krieg gestorben, war Sanitäter in Russland gewesen und ist dort von einer Mine zerfetzt worden. Und dann war plötzlich die Großmutter mit 3 Kindern allein zu Hause. Ja, und jetzt gab es kaum staatliche Unterstützung. Das heißt, was musste meine Großmutter tun? Die musste Jobs haben, hatte geputzt und so weiter, damit sie ihre Familie durchbringen konnte. Und das ging Hunderttausend, das ging Millionen von Frauen so. Millionen von Frauen sind dann als die Trümmerfrauen hinterher bekannt geworden, die eben die zerstörten deutschen Städte die Backsteine abgeklopft haben und aus diesen Backsteinen wurden dann neue Gebäude gebaut. Und so ist dann in Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre der Grundstock gelegt für das deutsche Wirtschaftswunder sehr stark durch Arbeitsaktivität der Frau. Das verlieren wir manchmal aus dem Blick. Auch aus späterer Sicht wird manchmal von Feministinnen so getan, als bis sie aufgetreten sind in den 70er Jahren, gab es nur eine Unterdrückung der Frau, sie durfte gar nichts. Das stimmt so ja gar nicht. Hier war eine Notwendigkeit sogar, dass Frauen stark im Erwerbsleben integriert waren. Männer waren häufig abwesend. Sie waren entweder abwesend, weil sie tot waren oder in Kriegsgefangenschaft waren, aber selbst die Männer, die zurückgekommen sind, waren häufig abwesend, weil sie schwer traumatisiert waren, weil sie psychisch stark angeschlagen waren. Da waren Männer, die haben grausamste Sachen gesehen, die haben unter schwersten Entbehrungen über Jahre hinweg überlebt und die waren häufig nicht mehr fähig als normale Männer und Väter, ihre Verantwortung in der Familie zu übernehmen. Und das führte dazu, dass die Frauen diejenigen waren, die prägend waren in der Familie, in der Erziehung, häufig in den Entscheidungen, die getroffen sind. Männer waren häufig sehr, sehr zurückgezogen, hatten über Gefühle gar nicht geredet, hatten sich in der Familie eher distanziert gezeigt. Das waren diese Männer, die in dieser Zeit groß geworden sind. Und das war auch das Männerbild, was dann präsentiert ist. Nicht immer freiwillig, aber das, was im Vordergrund stand. Und so wundern wir uns vielleicht gar nicht, dass in den 50er Jahren dann ein Ideal der Familie entstanden ist, was nie der Realität entsprochen hat. Ein Ideal der Familie, was sich heute noch widerspiegelt in Fernsehserien der damaligen Zeit. Wer Fernsehserien der damaligen Zeit anschaut, ob das Lassie ist oder Flipper ist oder ob das Unsere kleine Farm ist, der findet da eine heile Familienwelt, wie sie auch in der 50er Jahren so gut wie nie gegeben hat. Also das ist hier ein Ideal, was man vor Augen malt. So erträumt man sich das. Also das heißt, eine heile Familie, Mann und Frau lieben sich, keinerlei Gewalt kommt in diesen Sachen vor, wenn ganz distanziert, also gar nicht vergleichbar mit heutigen filmischen Darstellungen. Und das Kind ist lieb und nett und gehorsam und freundlich und alles Mögliche. Und man ist offen für viele Kinder. Und in der Ehe ist man treu und der Vater unterstützt die Mutter und die Mutter unterstützt den Vater. Und auch sonst ist heile Welt. Das war eben der Traum. Das heißt, man hatte gerade 10, 15 Jahre den Zweiten Weltkrieg hinter sich. Größte Grausamkeit. Man hatte dieses ganze Kaputte der Familien erlebt. Und jetzt sehnte man sich nach heilen Familien. Manchmal versuchte man sie auch umzusetzen, hat sie auch erreicht umzusetzen. Aber wir dürfen nicht den Eindruck haben, dass in den 50er Jahren alles heile Welt war. Sondern vielfach waren Leute sehr stark belastet durch ihre Vergangenheit oder die ihrer Eltern. Aber sie sehnten sich danach, sie wollten das unbedingt. Und dann wurde ihnen von Hollywood traummäßig das vor Augen gemalt, wonach sie sich sehnten. Und sie versuchten, das umzusetzen. Und dann veränderte sich wieder das Bild von Frauen und Männern, und zwar mit der nächsten Generation. Das sind die Kinder, die geboren sind in den Mitte der 40er Jahre. Und die werden langsam groß und erwachsen Ende der 60er Jahre. Also das heißt, wir sind dann eben 20 Jahre später, das heißt von meinetwegen 1945, 1955, 1965, 20 Jahre später, die sind jetzt groß. Und das sind diejenigen, die dann die sogenannte 68er-Generation bilden. Damit meint man ja nicht, die dann geboren sind, sondern die da erwachsen werden, die da im Studium sind, die fertig mit der Schule sind. Die meint man, also die Nachkriegskinder, die in diesen Familien groß geworden sind, zum Teil eben mit abwesenden Vätern, mit gestörten Vätern, mit schwierigen Familienverhältnissen, aber mit der Sehnsucht, das so machen zu können. Sie haben häufig erlebt, dass die Mütter froh war, wo sie nicht mehr arbeiten mussten. Also die Mütter, wie meine Großmutter, die dann eben in den 40er Jahren, Anfang der 50er Jahre schwer arbeiten musste und nebenher sich um die Familie kümmern musste, später dann wieder geheiratet hat und dann hat der Mann stärker gearbeitet. Und in der Zeit des Wirtschaftswunders, zweite Hälfte der 50er Jahre, dann war es so gewesen, dass man plötzlich mehr Geld verdient hatte. Man konnte sich Sachen leisten und jetzt konnte man es sich leisten und Frauen empfanden es als Befreiung, zu Hause bleiben zu können. Sich ganz auf die Familie und die Arbeit konzentrieren zu können und nicht nebenher noch irgendeinen Job am Hals zu haben, um die Familie über Wasser zu halten. Ihre Töchter, die haben dann das aber als Einengung empfunden. Die haben gesagt, Mutter, du wirst ja abgeschoren. Mutter, du lässt dich ja unterdrücken. Mutter, ich will selbst mein Mann stehen. Ich will mich durchsetzen. Ich will mich emanzipieren. Das war dann die Bewegung des Feminismus und der Emanzipation, zusammengehend mit den 68ern. Hier gab es ein ganz neues Familienbild. Das Familienbild der Zeit damals war, wir wollen gerade keine festen Strukturen. Wir wollen gar nicht mehr Mann und Frau sein, sondern wir wollen Sexualität frei ausleben. Es soll keine Grenzen der Sexualität mehr geben. Ich will das tun, wozu ich Lust habe, sofern der andere Partner auch dazu Lust hat. Und das heißt, das war die Zeit der wilden Ehen, so nannte man das damals, also nicht mehr etablierte Ehen. Das war die Zeit der Kommunen. Man lebte als junge Menschen nicht zusammen mit der Freundin, sondern mit der Kommune. Was weiß ich, 10 Männer, 15 Frauen und jetzt lebst du in einem Haus und das mietest du und jeder ist mit jedem irgendwo zusammen. Und ein Spruch, der damals weit verbreitet war, der hieß, wer zweimal mit derselben pennt, der gehört schon zum Establishment. Also das heißt, Establishment war das Böse, das Überkommene, das Leben der Eltern. Und hier schläfst du zweimal mit derselben Frau, also dann ist schon verdächtig hier, denn du legst dich ja viel zu sehr fest und das ist das klassische Familienbild, das will man ja nicht. Von denen, die da groß geworden sind, die meisten haben hinterher trotzdem eine feste Partnerschaft eingegangen. Weil dieser Überschwang der wilden Ehen und der wechselnden Partnerschaften, das war eine Zeit lang für die Leute, haben sie das als positiv empfunden, auf Dauer empfanden sie das als Belastung. Aber hier wechselte wieder die Vorstellung von Partnerschaft. Partnerschaft jetzt nicht mehr gesellschaftlich festgelegt, Partnerschaft frei von Konventionen der Gesellschaft, eine Frau, die selbstbewusst auftritt, die sich nicht nach ihrem Mann orientiert, eine Frau, der man sagt, der Mann ist dein Feind. Das waren die Feministinnen, die das sagen. Der Mann ist nicht nur ein Gegenüber oder so, sondern er ist ein Feind. Hier wurde eine ganze Geschichtsepoche neu definiert, nämlich Geschichtsepoche wurde gesagt, die gesamte Weltgeschichte ist ein Kampf von Männern gegen Frauen, so wurde das gesagt. Und Frauen, lasst euch sagen, euer Hauptgegner und Feind in der Gesellschaft sind die Männer. Da wurde gesagt, ursprünglich in einer glücklichen Gesellschaft in früheren Zeiten, die keiner mehr so genau kennt, da gab es das Matriarchat. Da gab es die Muttergöttin, da gab es die Frauen, die die Herrscherinnen waren und die Männer, die sich halt um die körperlich anstrengenden Sachen gekümmert haben. Und irgendwann waren die Männer zu genervt und dann haben sie einen männlichen Gott erfunden. Eben Judentum, Christentum. Und dann hat sich das Patriarchat durchgesetzt. Die Männer, grausam und brutal, haben die Frauen unterjocht und seitdem sind die Frauen halbe Sklaven. Und jetzt ist die Zeit, sagt meine 68er Generation, jetzt ist die Zeit, dass die Frauen sich befreien von der Unterdrückung der Männer. Das war die Auffassung damals. Das vertreten heute wenige Leute, aber damals war das so der Geist, der Zeitgeist. Und ja, also hier Feindschaft, Konkurrenz, darum zu ringen. Viele Frauen wollten so sein wie Männer. Das Typische auch, die moderne Frau der späten 60er, Anfang der 70er Jahre, wenn ihr da mal Bilder anschaut, die trug Anzug. Die hatte Kurzhaarmode, ne? Möglichst mit dem Ackenkofter. Ackenkofter war damals in Mode. Ackenkofter in der Hand. Das ist die moderne Frau der damaligen Zeit, 70er Jahre. Und hier ist eben, die Frau sieht Berufstätigkeit nicht mehr als Notwendigkeit, um die Familie zu ernähren, wie ihre Mütter in den 40er Jahren, Anfang der 50er Jahre, sondern sie sehen den Beruf als ein Vorrecht. Sie fühlen sich verdrängt aus dem öffentlichen Leben. Sie sehen es nicht mehr als Befreiung, sich zu Hause um die Familie zu kümmern oder nicht arbeiten zu müssen, sondern sie sehen das als ein, da will mir jemand was wegnehmen. Und deshalb ist dann der Leitspruch, ich will mich im Beruf verwirklichen, ich will mich selbst verwirklichen. Der Beruf ist der Ort, wo man Anerkennung bekommt, gesellschaftlicher Art. Die bekommt man zu Hause ja nicht. Das war der Gedanke, den man vermittelt hat und der wurde ganz, ganz intensiv diskutiert. Riesige Auseinandersetzungen in Gemeinden, außerhalb von Gemeinden. Und am Ende der Geschichte war eben, dass die Idee einer sogenannten gleichberechtigten Partnerschaft und vieler neuer Variationen, das heißt dann eben eingetragene Partnerschaften beispielsweise, wo man dann eben zusammen lebt, ohne zu heiraten. Aber dieses Gleichberechtigt wurde auch so verstanden, eigentlich kämpft jeder für sich. Du als Frau kämpfst für dich und du als Mann kämpfst für dich. Und wenn du aus bestimmten Gründen für eine Zeit lang mit einem Partner zusammenleben willst, dann tu das, aber nach Möglichkeit machst du vorher auch einen Ehevertrag. Und im Ehevertrag steht ganz genau drin, du bekommst das und du bekommst das und das sind deine Rechte und das sind deine Pflichten, alles ganz genau geregelt. Dahinter steht ja erstmal ein starkes Misstrauen dem Partner gegenüber. Das heißt, okay, ich liebe den jetzt, aber wer weiß schon, ob ich den in 10 Jahren noch mehr liebe. Hier ist ja auch ganz stark das Argument, ich liebe dich nicht mehr. Und dann sagt man ja, dann ist die Ehe zu Ende. Also das heißt, Ehe wird ganz stark aufgebaut auf momentanen Emotionen, die ich habe, auf Rechten, die ich bekomme, die ich einklage, auf das, was ich durchsetzen kann, was ich bekomme von dem, was ich mir wünsche. Das ist dann die Grundlage der Beziehung in der Ehe. Und das war in den Ende der 60er und durch die 70er Jahre hindurch. Also hier wieder verändertes Bild von Partnerschaft, verändertes Bild von Ehe. Zum Beispiel Kinder spielen ab dieser Zeit auch eine ganz untergeordnete Rolle. Zum Teil, weil hier kommt der Boom der Antibabypille. Das ist ein ganz großes Thema in den 60er Jahren. Endlich Antibabypille. Jetzt kann man zusammen schlafen, ohne Angst haben zu müssen, schwanger zu werden. Und das ist ja gerade für Paare, die sich nicht festlegen wollen, die auch nicht heiraten wollen, eine ganz, ganz wichtige Frage. Freie Sexualität, wilde Ehen, Kommunen sind ja gar nicht möglich ohne Pille. Wie will man denn das machen? Das geht ja nicht. Woher kümmert sich um die Kinder und so? Also hier die sexuelle Befreiung. Und zur sexuellen Befreiung gehört dann auch die Abtreibung. Das gehört alles in diese Diskussion mit hinein. Da sind in öffentlichen, auf Straßen treten Frauen auf, mein Bauch gehört mir. Warum? Ich will freien Sex haben, aber ich will bitte sehr auch darüber bestimmen, ob ich dann ein Kind daraus habe oder nicht. Und wenn ich mit irgendjemand zusammen schlafe oder lebe, dann will ich das Kind vielleicht gar nicht. Und dann, wenn ich halt nicht vorher die Pille genommen habe, dann will ich das Recht hinterher haben, auch abzutreiben. Ich will bestimmen darüber, ob ich mich mit einem Kind belaste. Kinder wurden in dieser Zeit auch immer stärker als Belastung betrachtet, nicht als etwas Positives, weil man ja auch das Bild der Familie mit Mann und Frau und Kindern und so nicht mehr als Idealbild in der Gesellschaft verbreitet hat. Übrigens, diese Idee ist ja zwischenzeitlich fest etabliert. Also, wenn Sie sich irgendeinen Spielfilm anschauen, irgendeinen moderneren Roman lesen, dann werden Sie feststellen, die klassische Familie ist so absolut tot, die gibt es so gut wie gar nicht. Und wenn sie vorkommt, dann höchstens bei einem Langweiler, der irgendeine Nebenrolle spielt, öden Kerl. Alle Helden, ausnahmslos alle, sind unverheiratet oder die Ehepartner taucht nie auf oder sie hassen ihren Ehepartner oder sie ermorden ihren Ehepartner oder sie haben eine Affäre nebenher. Das gibt es nicht, weil der moderne Mensch kämpft für sich. Er ist ein einsamer Wolf, der durch die Gegend schweift und ab und zu auch mal einen Partner hat, aber nur solange es nicht zu weh tut und man nicht zu nahe kommt. Das Ideal der Partnerschaft ist nur noch das Verliebtsein, auch in Filmen. Das Einzige, was es gibt an Partnerschaft, ist Verliebtsein. Die erste Liebe, ich bin begeistert von dem anderen, ich finde alles toll. Was danach kommt, das gibt es nicht mehr. Das ist aus und vorbei, das ist eine riesige Ausnahme, wenn das irgendwann mal gezeigt wird. Und wir merken ja, dass Medien zwar nicht immer die Realität widerspiegeln, aber sie spiegeln das Ideal wider, was eine Gesellschaft hat. Also so stellt sie sich das vor. Und heute ist das der unabhängige Mensch, ich lege mich nirgends fest. Und wenn ich das will, dann höchstens für eine Zeit lang, und zwar, wenn es mir was bringt, wenn meine Emotionen angesprochen werden, wenn es mir einen Vorteil bringt, wenn ich Verständnis habe oder sonst etwas. Wenn das nicht mehr der Fall ist, wird Partnerschaft aufgekündigt. Also das heißt, Partnerschaft ist hier nicht, es geht um den anderen, sondern es geht um mich. Und selbst bei dem, wenn ich sage, ich mache alles für dich, ja, das geht eben nur, solange die Emotionen da sind. Wenn die Emotionen nicht mehr da sind, dann mache ich gar nichts für dich. Dann ist aus, Ende. Das ist heute in jeder Darstellung, von jedem modernen Roman, auch von jedem Spielfilm, der heute dargestellt wird. Und das ist auch das Ideal, nach dem sich viele Menschen sehnen. Sie sehen sich danach, es muss mir etwas bringen. Und diese starke Veränderung von Partnerschaft und Auffassung von Partnerschaft, die ist dann eben in den späten 60er, 70er Jahren entstanden, von der wir heute nach wie vor noch geprägt sind. Auch diese Auffassung, eben Frauen gehören ins Berufsleben und Berufsleben ist nicht eine Belastung, sondern Berufsleben ist der Ort der Selbstverwirklichung. Auch das ist eine Definition, die in dieser Zeit entstanden ist und die heute von den meisten Menschen so akzeptiert und geglaubt wird. Ich sage geglaubt wird, weil das gibt es ja an einzelnen Stellen wirklich, dass Beruf erfüllend sein kann. Es gibt es wirklich, dass man durch Beruf Anerkennung bekommt. Aber es gibt auch massenhaft von Mac-Jobs, nicht, so nennt man das in den USA, Mac-Jobs, na, die tust du wirklich nur, weil du es machen musst. Keiner würde sich freiwillig aussuchen. Also es gibt ja Massen an Leuten, die Berufe machen, die wirklich mies sind, die eher nach Hause kommen und sich vom Mobbing erholen müssen. Die sagen jetzt, ich mache mich gesundheitlich kaputt. Also ja, nicht jeder Beruf ist wirklich nur für Erfüllung und sonst etwas, sondern viele Berufe sind ja so, dass man einfach davon leben kann. Also hier will ich ja nur deutlich machen, auch dieser Blickwinkel, Beruf muss Erfüllung meiner Wünsche sein, muss Selbstverwirklichung sein, ist ja eine Schablone, die man entworfen hat, die nicht immer der Realität entspricht. Ich meine, man kann das so leben, nur ich will sagen, auch diese Auffassung ist eine gesellschaftlich geprägte. Diejenigen, die Vorfahren haben, die aus Russland kommen, das heißt Russlanddeutsche, die haben das in Russland doch ganz anders erfahren, denn die haben diese Phase ja nicht in Deutschland erlebt, sondern in der Sowjetunion. Und in der Sowjetunion lief das noch ganz anders, denn da gab es diese Phase, die Frau soll zu Hause bleiben, so gut wie gar nicht. Denn hier war ja das sozialistische Element. In dem sozialistischen Element sollen alle mitarbeiten, Mann und Frau, egal, auch in der Industrie. Das war in Deutschland ganz anders. Da sage ich ja, gab es diesen starken Umbruch. Weshalb auch viele aus russlanddeutschem Hintergrund nie die Frage gestellt haben, ist das nun ein Problem, wenn eine Frau berufstätig ist oder nicht. In vielen einheimischen deutschen Gemeinden war das in den 60er, 70er Jahren eine riesige Frage. Ist das überhaupt erlaubt, dass eine Frau beruflich tätig ist? Die muss doch zu Hause sich um die Kinder kümmern. So war die Argumentation. Und das war eben häufig in Russland weniger der Fall, weil eben beide berufstätig waren in vielen Fällen. Also da war eine andere gesellschaftliche Prägung einfach dahinter. Ab Ende der 70er Jahre kam dann die große Diskussion auf, dass man plötzlich entdeckte, es geht ja nicht nur um Mann und Frau, sondern es geht auch um die Frage der anderen sexuellen Orientierungen, insbesondere der Homosexualität. Da sind dann Ideen aufgekommen wie der Christopher Street Day, also nach außen zu zeigen, Homosexuelle sind unterdrückt worden und das ist ja eine Zeit, in der Homosexualität, ausgeübte Homosexualität, unter Strafe gestellt worden ist. Man konnte dafür ins Gefängnis kommen. Ich habe ja gesagt, das war bis 1994 in Deutschland der Fall. Und insofern verstand man sich, die Schwulenbewegung verstand sich als Emanzipationsbewegung, als Befreiungsbewegung, Befreiung von der Unterdrückung von staatlichen und kirchlichen Restriktionen. Also wenn die Kirche und der Staat gesagt haben, Homosexualität ist falsch, verstand man das als Unterdrückung meiner persönlichen Freiheit und jetzt muss man sich von dieser Unterdrückung befreien, sodass sowohl die Kirchen als auch der Staat meine homosexuelle Orientierung anerkennen. Das war der Gedanke, der da gekommen ist und den Höhepunkt erreichte er eben mit der Abschaffung der Gesetze, die Homosexualität unter Strafe gestellt haben, eben Mitte der 90er Jahre. Also das heißt jetzt vor 20 Jahren in Deutschland. Und das hat sehr viel Diskussion geführt. Da traten andere Diskussionen um Mann und Frau eher in den Hintergrund. Das war so der Mittelpunkt für sexuelle Identität, sexuelle Orientierung, die in den 80er Jahren ganz besonders heftig diskutiert worden sind, bis Mitte der 90er Jahre. Und als diese Frage mehr oder weniger gesellschaftlich geregelt war, und das ist sie ja heute, es gibt heute keine wirkliche Diskussion um Homosexualität, es gibt da auch eigentlich keine offenen Fragen, es ist sogar eher so, wer allein wagt, eine Frage zu stellen in dieser Hinsicht, ist gesellschaftlich tot. Also wer heute wagt, in der Öffentlichkeit über Homosexualität zu diskutieren, und zwar so zu sagen, könnte es da Probleme geben oder ist Homosexualität ethisch vielleicht problematisch, der ist absolut ein Außenseiter, der wird kein öffentliches Amt mehr innehaben. Also das heißt, diese Sache ist in der Gesellschaft lange geregelt. Da gibt es gar keine öffentlichen Diskussionen mehr. Was uns auch auffallen wird, es wird keinen einzigen Politiker geben in ganz Europa, der irgendwo einmal sagt, dass er Probleme mit Homosexualität hat. Sondern es ist eher so, dass wenn man homo heute schwul ist und das im Wahlkampf sagt, dann hat man noch Pluspunkte, dann wird man mehr gewählt, weil der ist doch cool. Können Sie in den letzten Jahren beobachten, dann ist dann irgendein Torwart, der sagt, ich bin auch schwul, und jetzt gibt es keine Diskussion, sondern er bekommt nur Beifall, nur. Das ist ganz klar. Du sagst ein Schauspieler, ich bin schwul, nur Beifall. Alle sagen, oh, wie toll und wie mutig und was weiß ich und wie super ist das alles. Und das kann es ja im Einzelfall auch durchaus sehr sein, meinetwegen mutig. Wobei ich glaube, man braucht heute gar keinen großen Mut mehr, das zu tun, sondern manchmal ist es sogar Kalkül, weil man damit in die Presse kommt und wenn man solche Äußerung macht. Und da merken wir, hier hat es eine ganz starke gesellschaftliche Veränderung gegeben, hin von Homosexualität ist fester Bestandteil des Lebens der Bundesrepublik Deutschland. Und es ist so, dass eine Kritik oder eine anders ausgerichtete ethische Wertung eher tabuisiert wird in der Gegenwart. Das ist das Ergebnis dieser Entwicklung bis Mitte der 90er Jahre. Und ab den 90er Jahren kam eben diese neue Sichtweise von Geschlechtlichkeit und von Partnerschaft, eben die des Gender Mainstreaming. Und hier möchte ich sagen, Gender Mainstreaming hat aus meiner Sicht erst einmal bestimmte richtige Erkenntnisse getroffen und positive Ergebnisse gehabt. Beispielsweise, was ich schon erwähnt habe, ich glaube, dass es tatsächlich problematisch ist, Menschen allein aufgrund ihrer sexuellen Identität zu diskriminieren. Jetzt will ich damit nicht sagen, dass ich das als ethisch immer richtig betrachte oder falsch betrachte. Aber ich bin auch dafür, dass man einen Menschen, der etwas tut, was ich als ethisch falsch betrachte, nicht diskriminiert. Das würde ich unterscheiden. Also beispielsweise, ich bin jetzt kein überzeugter Muslim. Aber ich bin auch dagegen, dass wir in Deutschland meinetwegen Muslime diskriminieren oder unterdrücken würden. Also ich hoffe, hier ist klar. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Und jetzt bestimmte sexuelle Orientierung zu diskriminieren, das halte ich durchaus auch aus christlicher Sicht für problematisch. Und hier hat Gender Mainstreaming neu darauf aufmerksam gemacht, welche Bandbreite sexueller Orientierung es gibt und dass es da ein Defizit in der Gesellschaft gibt, dass bestimmte Menschen ausgegrenzt, bestraft, diffamiert werden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Und wie gesagt, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Sachen, Diskriminierung oder ethische Einordnung. Das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Dann müssen wir sagen, seit Mitte der 90er Jahre, insbesondere Anfang der 2000er Jahre, gab es dann einen ganzen Boom von Gender Studies. Das heißt, Forschungen in verschiedenen Fachbereichen, die sich insbesondere mit der Geschlechtlichkeit des Menschen, und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen befasst haben. Besonders Geschlechtlichkeit im sozialen Bereich. Das heißt, in Bereichen, die jetzt mal außerhalb von Sexualität im inneren Sinne, das heißt Fortpflanzungssexualität und so weiter sind, nämlich wie Mann und Frau sich im alltäglichen Leben verhalten, und zwar in der Schule oder im Studium oder am Arbeitsplatz oder im Urlaub oder im Krankenhaus oder sonst wie. Man hat intensiv daran geforscht, weil man neu auf diesen Blickwinkel aufmerksam geworden ist, der Mensch ist nicht nur Mensch, sondern der Mensch ist immer auch geschlechtliches Wesen und das hat mehr Auswirkungen, als man bis dahin angenommen hat. Man kam ja auch von der Zeit der Emanzipation, in der eher betont worden ist, Mann und Frau sind vollkommen gleich. Jeder, der da gesagt hat, Mann und Frau sind unterschiedlich, der wurde schon argwöhnisch als Feind betrachtet, sondern man wollte ja sagen, Männer und Frauen sollen alle gleiche Rechte und gleiche Rechte wollte man damit fordern, sie sind doch auch gleich. Denn damals war dann vorher die Idee, ja, sind jetzt Frauen weniger intelligent, mehr intelligent, denken sie anders? Und da sagt man, nein, das ist ja ganz gefährlich, da darf man gar nicht drüber diskutieren, sondern Frauen sind genau wie Männer, denn sonst könnte man da ja möglicherweise einen argumentativen Ansatz haben, um zu erklären, dass man Mann und Frau unterschiedlich behandeln soll. Also das war gar nicht möglich. Mitte der 90er Jahre eine andere gesellschaftliche Situation, da war das möglich. Und gerade in den 10 Jahren, Mitte der 90er bis Mitte der 2000er bis 2005 in etwa, erschienen sehr, sehr viele Publikationen über die Unterschiede von Mann und Frau. Und das haben wir zum Teil auch den Genderforschungen zu verdanken, und ich halte das für eine sehr gute Sache. Ich glaube, da sind uns manche Dinge deutlich geworden und gezeigt worden, die richtig und zutreffend sind. Nämlich, dass es sehr, sehr viele Unterschiede gibt im Verhalten von Männern und Frauen, die uns vorher gar nicht aufgefallen sind. Ich habe in den letzten Jahren mit verschiedenen Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen geredet, die mir dann Details davon nannten. Beispielsweise erinnere ich mich an eine Frau, die Zahnmedizin studiert hat, darin promoviert hatte und die mir dann gesagt hat, ihr Forschungsobjekt war die Zahnpflege. Da hat sie ihre Doktorarbeit drüber geschrieben und unter anderem festgestellt, dass Männer und Frauen ihre Zähne unterschiedlich pflegen. Also jetzt kann man nicht nur sagen, jeder macht das anders, wenn wir durchgehen, sondern generell Männer legen, Ergebnis ihrer Studie, weniger Wert auf Zahnpflege als Frauen. Also bedeutende, nehmen weniger häufig, meinetwegen, was weiß ich, jetzt Zahnseide oder so etwas, machen Frauen mehr. Das kann man jetzt jeder sehen, ist das auch, das ist ja eine repräsentative Umfrage, das geht jetzt nicht für jeden Einzelnen. Also wenn sich gleich eine Frau meldet und sagt, nein, ich putze nie die Zähne, ne, also dann kann es das auch geben, aber tendenziell Frauen machen mehr Zahnpflege als Männer. Sie hat auch festgestellt, dass häufig die Zahngesundheit der Frauen schlechter ist. Und jetzt Männer ziehen gleich den Schlussfolgerung daraus, habe ich doch immer recht gehabt, ne? Zu viel Zähneputzen schadet den Zähnen und so. Nein, nein, so ist das nicht. Sondern das eine hängt vermutlich eher mit Hormonen und so weiter Sachen zusammen, sodass die Frauen, wenn sie weniger Zahnpflege betreiben würden, noch schlechtere Zähne hätten. Also das heißt, Frauen müssen auch mehr. Das haben Männer gleich eine gute Entschuldigung, wenn sie es weniger machen. Und ja, also ich will nicht auf die Einzelheiten zu sprechen kommen, will ja jetzt auch keine Ehekrisen hervorrufen, wenn es dann zu Hause Diskussionen gibt. Aber ich wollte einfach sagen, das sind doch interessante und wichtige Ergebnisse. Interessante und wichtige Ergebnisse sind auch, wenn du als Frau einen Herzinfarkt hast, muss man dich etwas anders behandeln als ein Mann. Warum? Weil dein Körper auf die Medikamente anders reagiert. Weil es andere Symptome gibt, bei denen sich bei der Frau ein Herzinfarkt äußert als beim Mann. Das sind auch Ergebnisse der Gender Studies, der Gender-Forschungen. Es gibt Unterschiede, wie Männer und Frauen lernen. Beispielsweise gibt es immer mehr Bildungspolitiker, die darauf hinweisen, dass es ein weibliches und männliches Lernen gibt. Man kann das auch an Hirnregionen festmachen, Verknüpfungen und so weiter. Man merkt es unter anderem auch daran, dass jetzt flächendeckend, egal in welchem Bildungssystem ist es so in Deutschland, also egal welcher Schultyp, dass Frauen die besseren Schulabschlüsse haben. Dass es in fast jedem Studiengang mehr Frauen gibt, die Studienanfänger sind und auch das absolvieren, das Studium, als Männer. Und manche Feministinnen, die sind dann noch etwas dabei und treiben sich hin, aber wir haben doch immer gewusst, Frauen sind die besseren Menschen. Nein, nein, das ist eben nicht der Fall. In der Gender Studies sagt man nicht, Frauen sind die besseren Menschen, sondern man sagt, das momentane Bildungssystem entspricht eben eher dem weiblichen Lernen. Und da überlegt man dann neu, was kann man denn tun, dass Männer in der Gesellschaft nicht abgehängt werden vom Lernen? Und vielleicht sagen jetzt einige Frauen, ja, dabei ist ja gar nicht so schlimm, dann nehmen wir als Frauen die Spitzenposition in Anspruch. Das wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen in den nächsten Jahrzehnten. Aber ihr Frauen, freut euch nicht zu früh, denn wenn ihr nur noch Loser als Männer habt, werdet ihr auch nicht glücklich. Und wenn die immer nur zutiefst verunsichert sind und unzufrieden sind, dann kannst du einen Top-Job haben, aber dann geht's dir auch schlecht zu Hause. Und zumal, da musst du ja noch doppelt so viel arbeiten, weil der Mann seine Arbeitsleistung nicht mehr bringt, weil er sich verunsichert fühlt. Also deshalb sorgt dafür, dass ihr auch starke Männer habt, die bewusst sind, was sie tun und wissen, dass das auch gut ist, denn davon profitiert ihr selbst. Nicht? Das muss man ganz deutlich vor Augen sagen. Und das ist ein Massenproblem. Es gibt heute Massen, gerade von jungen Männern, die dann zum Beispiel in Süchte hineinkommen. Spielsucht, viel, viel häufiger bei jungen Männern als bei jungen Frauen. Alkoholsucht, viel, viel häufiger bei jungen Männern als bei jungen Frauen. Und viele führen es darauf zurück, dass eben viele Männer heute in der Gesellschaft zutiefst verunsichert sind über ihre Position, wer sie sind, was sie sind. Ganz typisch ist auch Umfragen, Shell-Studie zur deutschen Jugend. Wie ist das? Männer wollen sich heute nicht mehr binden. Da ist dann irgendeine Frau, so spät ist mit Mitte 20, sagen die meisten Frauen, ach, eigentlich heiraten wir ja auch nicht schlecht. Also nicht, das ist zumindest so ein Traum irgendwie. Der Traum auch nach der Shell-Studie zur deutschen Jugend ist, die meisten Jugendlichen wünschen sich eine treue Beziehung, noch eine große Hochzeit und dann irgendwie ein kleines Einfamilienhaus, wirtschaftlich abgesichert und so einen friedlichen Rahmen, in dem man dann die Kinder aufziehen kann und auch einen Beruf, der einen erfüllt. So, das ist der Traum vieler junger Frauen in Deutschland heute. Aber die jungen Männer lassen sich nicht mehr darauf ein. Junge Männer wollen keine Kinder, sie wollen keine feste Partnerschaft. Im Job brauchen sie endlos lange, ehe sie sich festlegen, was sie eigentlich wollen und wer sie sind und ob sie diese Verantwortung tragen können oder so. Ich rede jetzt über einen Durchschnitt, nicht über jeden einzelnen Mann. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem für Männer, das ist aber auch ein Problem für die Gesellschaft. Und das erkennt man durch diese Genderforschung. Da erkennt man, hier müssen wir mehr dafür sorgen, dass Männer besser lernen können. Und das Ganze gilt auch für Kommunikation. Viele, die verheiratet sind, werden das wissen, dass Frauen anders argumentieren, kommunizieren. Als ich jung verheiratet war, habe ich gedacht, ich verstehe ganz genau, was meine Frau sagt. Zwischenzeitlich habe ich den Eindruck, wahrscheinlich werde ich es nie ganz verstehen. Und ich könnte da zahllose Beispiele nennen, wo das immer wieder so ist, wo ich dann denke, was will meine Frau mir jetzt eigentlich sagen? Und manches Mal bekomme ich schon Panik, wenn sie mich irgendwas fragt, nicht? Also was weiß ich, dann fragt sie mich, was machst du heute Abend? Und da weiß ich, eigentlich will sie was ganz anderes, was immer total anderes. Vielleicht will sie eigentlich was einkaufen oder die Wohnung umräumen oder sonst irgendwas. Und dann denke ich mir schon mal, manchmal frage ich auch, Vivian, was willst du eigentlich? Ja? Weil ich mir immer schon denke, ja, und zwar, weil ich mir denke, wenn ich jetzt die falsche Antwort gebe, gibt es eine große Krise, also besser lass uns doch gleich darüber sprechen, was jetzt eigentlich denn der Punkt ist. Oder was ich bei meiner Frau auch schätze, ist, das ist auch wohl bei Frauen häufiger, dass Frauen, man sagt, Männer häufiger überlegen lange Zeit und dann legen sie sich fest und dann fällt es ihnen ganz schwer, den einmal gefassten Entschluss zurückzunehmen. Also Männer in der Diskussion lieben es, ihre Meinung zu verteidigen. Das ist bei Frauen nicht ganz so intensiv. Also bei meiner auch schon gar nicht, sondern bei meiner Frau ist es so, jetzt kann sie mit einer Meinung starten und ich denke mir, okay, hier ist jetzt so die Gegnerschaft und am Ende der Diskussion, manchmal ist sie meiner Meinung. Wo ich dann fast denke, das gibt's doch gar nicht, du hast doch eine andere Meinung vertreten, ne, am Anfang. Ich meine, an sich kann ich ja froh sein, wenn es dann so läuft, ne, und ja. Das war übrigens auch so, als wir uns kennengelernt haben, unser erstes Date, nicht? Also wo wir dann abgemacht haben, so um übereinander zu sprechen. Dann hat meine Frau mir später auch gesagt, gut, sie hat nur eingewilligt da rein, weil sie mir sagen wollte, dass sie mich nicht liebt. Also man, das fand ich ja, hätte ich das gewusst, dann wäre ich ja wahrscheinlich schon mit einem Herzinfarkt dahin gegangen. Nicht? Ich wusste ja nicht genau, was mich erwartet. Und dann hat sie mir ja so eine Dreiviertelstunde erzählt, wie das so alles so läuft und wie wir zueinander stehen und was sie über mich denkt. Und am Ende sagt sie, Michael, ich liebe dich. Also ich meine, gut, dass ich nicht wusste, was der Ausgangspunkt war, nicht? Sondern nur das Ende mitbekommen habe. Aber man sagt eben, dass Frauen stärker in der Lage sind, in einem Gespräch Meinungen zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Männern fällt das häufiger schwerer. Deshalb Männer stärker zu Dogmatik tendieren. Nicht? Das ist so und dann kämpfe ich darum. Und wenn sie ihre Meinung äußern, dann müssen sie meistens in ihre Höhle gehen. Nicht? Also das heißt irgendwie das Büro, die Werkstatt, der Garten, sonst irgendwie etwas. Und da wird dann nachgedacht und so. Und dann können sie wieder rauskommen und sagen, jetzt bin ich dieser Meinung. Also so geht das dann manchmal. Und hier, glaube ich, diese Erkenntnisse sind ja gut. Die sind gut, dass wir besser lernen, in der Gemeinde zu kommunizieren, besser lernen, in der Ehe zu kommunizieren, besser unsere Frauen zu verstehen, unsere Männer zu verstehen und so weiter. Also hier sind Einzelergebnisse aus der Medizin, aus der Psychologie, aus der Pädagogik, auch aus vielen anderen Wissenschaftsbereichen, die uns deutlich machen, Mann und Frau sind unterschiedlich und viele dieser Ergebnisse gehen auf Gender Studies zurück, also auf die Erforschung der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau im alltäglichen Leben, wie auch eben in allen anderen Wissenschaftsbereichen. Das finde ich erstmal gut. Gut finde ich auch eine zweite Sache bei dem Gender Mainstreaming, was eben diese Geschlechtlichkeit und die Ordnung der Geschlechtlichkeit angeht. Und zwar, dass neu die Frage gestellt wird, ob wirklich alles, wie Mann und Frau sich verhalten, schon festgelegt werden muss oder neutral festgelegt werden kann. Also ob man jetzt sagen kann, ich habe jetzt manche Sachen beschrieben, wo wir sagen, rein physiologisch sind Frauen so und sind Männer so. Rein psychisch sind Männer so und sind Frauen so. Das ist ja eine Sache. Auf der anderen Seite gibt es Unmengen an Regeln, gesellschaftlichen Regeln, wie man sich als Mann oder Frau verhält. Dazu gehören beispielsweise so Sachen wie Kleidungsstücke. Kleidungsstücke sind ja nicht per se festgelegt irgendwo biologisch, sondern das sind Dinge, die man in der Gesellschaft regelt, wo man damit umgeht. Und hier finde ich es durchaus berechtigt, dass Gender Mainstreaming die Frage gestellt hat, was von den Verhaltensweisen von Männern und Frauen ist absolut feststehend oder was von den Verhaltensweisen von Männern und Frauen ist diskutabel und dadurch auch veränderbar. Ich halte diese Frage für berechtigt, auch für den christlichen Rahmen für berechtigt, weil wir merken werden, wenn wir genau hinschauen, dass vieles, wie wir uns als Mann und Frau verhalten, eben nicht in der Bibel oder eindeutig christlich festgelegt werden kann, sondern mehr oder weniger einfach die Tradition ist. Und wir neigen meistens dazu, die Tradition zu vertreten, mit der wir groß geworden sind. Und wir neigen umso mehr dazu, umso älter wir werden. Meistens als junger Mensch denkst du, nein, ich mache es genau anders und das ist genau nicht so gut wie meine Eltern, viele. Und dann werden sie älter und dann merken sie, eigentlich war das doch gar nicht so schlecht und dann finden sie es doch gut und kämpfen dafür und so. Also tendenziell, nicht immer, aber tendenziell ist das häufig der Fall. Und manche der Sachen sind ja super gut. Aber bei manchen Dingen, da glaube ich, müssen wir auch als Christen lernen, dass es eine gewisse größere Bandbreite gibt. Dass es verschiedene Variationsmöglichkeiten gibt, sich zu verhalten und zu leben. Nehme ich das Beispiel von vorhin, wer muss kochen zu Hause? Jetzt könnt ihr ja sagen, das ist doch klar, die Frau muss kochen. Bibelvers? Gibt es da einen Bibelvers? Da gibt es ja gar keinen. Ja, zum Beispiel sogar, genau. Jakob und Esau, nicht? Der Esau, der sein Erstgeburtsrecht da verkauft und da ist die Linsensuppe gekocht vom Jakob. Ach, plötzlich ist eine ganz neue Erkenntnis, nicht? Ihr merkt, wenn ihr jetzt biblisch handeln müsst, aha, Frauen, zieht euch zurück, Männer müssen an den Herd. Na, das will ich jetzt auch nicht vertreten. Ich will nur deutlich machen, oder Jesus auch. Als Jesus aufersteht, nicht, dann treffen die sich am See Genezareth und dann bereitet Jesus für die Jünger Fisch und Brot vor und gibt es ihnen. Ah, Jesus hat auch gekocht. Da, ne? Also müssen wir sagen, und ich meine nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich will keine neue Regel aufstellen, sondern ich will nur sagen, bestimmte Dinge sind in der Bibel eben nicht eindeutig festgeschrieben in Rollenmustern, sondern man kann da auch variieren. Also wenn ihr es jetzt zu Hause weiterhin so macht, dass eure Frauen kochen, würde ich sagen, ist ja in Ordnung. Nur wenn ihr jetzt in der Gemeinde auftretet und sagt, bei dir zu Hause, da kochst du bist kein richtiger Christ, du musst ausgeschlossen werden aus der Gemeinde. Dann ist das nicht legitim, sondern wir müssen durchaus sehen, dass es auch im Verhalten eine gewisse Bandbreite gibt, die auch biblisch zugelassen ist. Oder die Sache, die ich vorhin gesagt habe, ist es so, dass ausschließlich der Mann einer Berufstätigkeit nachgeht und die Frau biblisch dazu aufgefordert ist, zu Hause zu sein? Also hier ist eine ernsthafte Frage, ist das biblisch so? Also ihr dürft ruhig eure Meinung sagen. Es ist also jetzt nicht so, dass ich jetzt nur sage, das ist die einzige. Aber ich werde meine dazu hinterher sagen. Nicht? Also das auch. Ihr ahnt jetzt schon, anhand der Frage wahrscheinlich, nicht, sage ich hinterher, nein, so genau ist das nicht festgelegt. Das stimmt. Was biblisch festgelegt ist, das könnt ihr beispielsweise lesen im Lob der tüchtigen Hausfrau, Sprüche 31, da geht es ja die ausführlichste Stelle im Alten Testament, wie eine Frau sich im Ideal zu verhalten hat. Da haben wir aber eine Frau, die kümmert sich ja um ihre Familie und den Haushalt, aber gleichzeitig ist uns da eine Frau beschrieben, die berufstätig ist. Da wird dann zum Beispiel gesagt, dass sie Gürtel herstellt und Decken herstellt, nicht für den Haushalt, sondern um sie zu verkaufen. Eine Art Heimwerker sozusagen. Dann steht da, dass sie in eigener Regie einen Weinberg kauft, um dort Wein anzubauen, damit mehr Gewinn für die Familie herauskommt. Und so weiter. Das heißt, hier haben wir eine Frau, die sich sehr wohl um das Haus kümmert, aber eben auch berufstätig ist. Im Alten Testament schon. Im Neuen Testament haben wir das ja auch, eine Lydia beispielsweise, nicht, oder andere. Nun, der Unterschied besteht darin, dass häufig Berufstätigkeit im Alten und Neuen Testament war eine Tätigkeit von zu Hause aus. Das gilt aber nicht nur für die Frau, sondern auch für den Mann. Denn die Männer zu 90% im Alten und Neuen Testament waren entweder kleine Händler, die haben von zu Hause aus gehandelt, oder es waren Handwerker, die hatten ihre Werkstatt zu Hause, wie Josef, der Vater Jesu, der irdische Vater Jesu, der hatte seine Werkstatt eben zu Hause im Wohnzimmer. Da hatte man keine Werkstatt irgendwo weit entfernt, sondern da räumte man die Matten weg und dann wurde da die Hobelbank hingestellt. Oder man war eben Landwirt, das war das Häufigste. Und das war auch von zu Hause aus. Also das heißt, der größte Unterschied zwischen heute und damals ist nicht, sind die Frauen berufstätig oder die Männer, sondern der größte Unterschied ist, Beruf und Privatleben waren viel enger miteinander verbunden. Und zwar sowohl bei Männern wie bei Frauen. Denn in der Landwirtschaft ist das ja heute noch weltweit der Fall. Wenn eine Familie Landwirtschaft betreibt, dann sind da normalerweise Männer wie Frauen engagiert. In der ganz modernen, industrialisierten Landwirtschaft nicht mehr unbedingt, aber noch vor ein, zwei Generationen auch in Deutschland selbstverständlich. Die Bäuerin hat sich nicht zu Hause hingesetzt und einen Spielfilm angeschaut, während der Mann draußen die Hühner gefüttert hat, die Schweine gefüttert hat und so weiter, sondern dann ging es mit an die Arbeit. Ganz klar. Also Berufstätigkeit war auch zu biblischen Zeiten bei Frauen integriert. Das, was die Bibel deutlich sagt, ist, Mann und Frau sollen treu zueinander sein, Mann und Frau sollen sich nicht trennen, Mann und Frau sollen sich lieben und unterstützen, Mann und Frau sind gemeinsam verantwortlich für die Erziehung der Kinder. Diese Sachen sind biblisch ganz eindeutig. Wir finden im Alten Testament mehrere Hinweise darauf, wie Männer verantwortlich sind für Kindererziehung. besonders für die Religiöse. Wird mehrfach im Alten Testament gesagt, auch im Neuen Testament. Also zum Beispiel wird dann gesagt, ihr Männer erinnert eure Kinder an die großen Taten Gottes. Solche Sachen, ne? Das ist spezielle Männeraufgabe. Und hier haben wir uns daran gewöhnt, manchmal ein Gesellschaftsbild zu vertreten von Mann und Frau, was letztendlich nicht biblisch ist. Manchmal kämpfen wir um Sachen, die vorgeblich biblisch sind, und die echten biblischen vernachlässigen wir. Und hier braucht es, glaube ich, herausgelöst durch die Diskussion von Gender Mainstreaming, ein neues Überlegen, ein neues Ringen darum, was finden wir denn wirklich in der Bibel? Also finden wir wirklich in der Bibel nur, die Frauen sollen kochen? Oder eben doch nicht. Und wenn wir das nicht finden, dann können wir das natürlich trotzdem noch so regeln. Aber wir müssen es nicht mehr. Wir haben einen größeren Freiraum, wir haben mehr Variationsmöglichkeiten, wenn wir uns prinzipiell an dem festhalten, wo die Bibel ganz eindeutige Leitlinien gibt. Das heißt Treue, eben Liebe, Erziehung der Kinder, all solche Sachen, die ich sage. Natürlich dann auch Nachbarschaftshilfe, Hilfe des Armen und so weiter. Das gilt für Männer wie für Frauen. Und das, glaube ich, sollten wir neu im Blick bekommen. Und da kann uns Gender helfen, das Wesentliche als Wesentliches zu erkennen. Nicht an Stellen zu kämpfen, die biblisch nicht eindeutig festgeschrieben sind, sondern an denen zu kämpfen, auf die es wirklich ankommt. Und da sollten wir es tun. Weil da die Gesellschaft, in der wir leben, uns dann noch was ganz anderes sagt. Zum Beispiel diese Liebe auf Dauer. Ist ja gerade heute nicht mehr populär. Treue ist gar nicht populär. Wenn du den anderen nicht mehr liebst, ja, dann verlässt du den halt. Oder wenn er dir nichts mehr bringt, dann verlässt du den auch. Das ist heute gang und gäbe. Vielleicht ist es auch spannender, mehrere verschiedene Partner zu haben. Erlebt man noch mehr. Größere Vielfalt, Variationsbreite und so. Und hier sollten wir als Christen dran festhalten. Nein, so bitte nicht. Hier gibt es Sachen, die sind eindeutig festgelegt. Oder natürlich auch generell die Sache, die heute ja sehr, sehr unpopulär ist. Sind wir in der Familie eine Demokratie oder ist das irgendwie anders? Und hier sagt die Bibel ja auch eindeutig, dass es in Teilbereichen der Familie unterschiedliche Verantwortungen gibt. Hier soll der Mann bewusst eine Leitungsverantwortung übernehmen, genauso wie er hinterher auch in der Gemeinde eine Leitungsfunktion übernehmen soll. Hier ist eine Parallele. Und die finden wir von dem Schöpfungsbericht im alttestamentlichen Priesterdienst, im neutestamentlichen Ältestendienst ganz besonders, aber auch in dem Familienbild, was wir im Alten Testament haben und was im Neuen Testament in der Haustafel wieder erwähnt wird. Das ist auch da drin. Also es gibt hier Sachen, um die es sich zu kämpfen lohnt und wo ich glaube, es lohnt sich auch, sie zu leben, weil Gott den Menschen konstruiert hat und am besten weiß, was für uns als Menschen zielführend und gut ist. Und da müssen wir neu drum ringen. Wir haben uns in der Vergangenheit so häufig als Christen daran gewöhnt, einfach das gesellschaftlich definierte Bild von Mann und Frau zu übernehmen. Und dann eben in den 50er Jahren genauso davon geträumt, was in den Filmen gezeigt worden ist von der großen Familie und dem Mann und die Frau zu Hause und der Mann an der Arbeit und später von der emanzipierten Frau, die sich jetzt selbst durchsetzt und verwirklicht. Das haben wir viel zu stark einfach übernommen aus der Gesellschaft und dann uns daran orientiert, statt gerade diese Chance der Bibel zu nutzen, wo die Bibel uns ganz neue Perspektiven aufzeigt, wie wir leben können, und zwar welche, die ja von Gott kommen, die nicht nur kulturell und geschichtlich sich geprägt haben, sondern die Gott uns als Menschen auch heute noch geben will für gelingende Partnerschaft. Und ich bin bis heute davon überzeugt, das lohnt sich, darauf zu achten und die umzusetzen. Und da ist die Hauptherausforderung mit dem Gender Mainstreaming. Nicht, dass wir generell jetzt sagen, nein, darüber diskutieren wir nicht und nein, das bleibt so, wie es vorgestern war, sondern dass wir uns hier herausgefordert fühlen, neu darum zu ringen, was finden wir denn jetzt wirklich in der Bibel? Und wenn uns das unangenehm ist, weil wir sagen, das passt nicht zu unserer Zeit, trotzdem sagen, mache ich das. Und wenn wir sehen, da steckt etwas drin, was wir unserer Zeit umsetzen können, dann sagen wir, okay, hier brauchen wir uns nicht binden. Denn manches Mal sind gerade die Diskussionen in christlichen Kreisen genau an der falschen Stelle. Sie sind nämlich an Stellen, über die die Bibel gar nicht sagt, und sind an Stellen, wo die Bibel deutlich spricht. Da redet man nicht darüber, weil man das nicht will, weil es einen ärgert, weil das eben dem Selbstverständnis nicht entspricht oder der gegenwärtigen Mode, was die Rolle von Mann und Frau oder der Partnerschaft angeht. Und hier, glaube ich, ist eine echte Herausforderung. Das eigentliche Problem des Gender Mainstreaming und damit auch des Lehrplans über geschlechtliche Vielfältigkeit, das eigentliche Problem liegt daran, dass man die Moral und die Ethik in diesen Darstellungen privatisiert. Was meine ich damit? Es darf keine Ordnungen mehr geben gesellschaftlicher Art. Die einzige Ordnung, die es noch gibt, du darfst keinem anderen Schaden zufügen durch deine Rolle, in der du lebst. Also deshalb sagt man ja auch, Pädophilie ist falsch, nicht weil man sagt, die Orientierung ist falsch, sondern einzig und allein, weil man sagt, ja, das Kind kann aber noch nicht frei entscheiden. Also wenn das Kind frei entscheiden kann, dann ist Sex mit Kindern kein Problem. So ist die Argumentation. Oder dann gab es lange Diskussionen, jetzt Sex mit Tieren. Da sagt man, na, eigentlich ist das ja auch möglich, aber wie bitte sehr bringst du dein Haustier dazu, dass es freiwillig einwilligt? Also wie kannst du deinen Hund dazu bringen, dass er sagt, ja, ich möchte gerne? Es geht eben nicht, sondern der Hund ist von dir abhängig und da sagt man, weil er abhängig ist, dann nicht erlaubt. Und dann merken wir, das ist aber eine ganz andere Argumentation, als wir die als Christen führen würden. Als Christen sagen wir, bestimmte Sachen sind nicht gut, sind nicht erlaubt, weil Gott sie nicht erlaubt. Und nicht, weil ich keine Lust dazu habe oder weil jemand geschädigt wird. Dann natürlich auch, klar sollen wir ja keinen schädigen. Aber hier müssten wir sagen, Verwandtenehe, Inzest, ist aus meiner Sicht nicht in erster Linie verboten, weil es dabei genetische Defekte geben kann. Dann müssten wir sagen, ach, jetzt haben wir die moderne Medizin, dann machen wir einfach Sterilisation, heute wollen die meisten sowieso keine Kinder mehr, dann könnt ihr auch als Schwester und Bruder heiraten, ihr bekommt einfach keine Kinder. Oder wenn ihr Kinder haben wollt, gibt es vorher den Gentest und dann wird gesagt, ist alles in Ordnung, wenn alles in Ordnung ist, auch kein Problem. Da würde ich sagen, es ist kein medizinisches Problem primär, sondern es ist ein göttliches Problem. Gott sagt, wir sollen es nicht und deshalb tue ich es nicht. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Herangehensweise. Gender Mainstreaming sagt, leb, wie du es willst, wie du es fühlst. Gender Mainstreaming betrachtet sich als Emanzipationsbewegung, als Befreiungsbewegung. Menschen sind unterdrückt worden in dem, wie sie leben wollen, wie sie fühlen zu leben, wonach sie sich sehnen. Und jetzt endlich gibt es die Möglichkeit, dass jeder leben kann und darf, wie er will. Das, so sieht man sich. Und das müssen wir erstmal anerkennen und das stimmt ja auch, aber es stimmt nur so lange, wie wir an die Situation ohne Gott herangehen. Gott sagt eben nicht, so wie du dich fühlst, ist es gut oder das, wonach du dich sehnst, ist gut oder das, was du gerne umsetzen willst, ist gut, sondern Gott gibt Maßstäbe, die uns manchmal auch sagen, obwohl du dich nach einem anderen Ehepartner sehnst, sollst du deinem Partner treu bleiben. Obwohl du, was weiß ich, jetzt vielleicht pädophil veranlagt bist, sollst du das nicht ausüben. Und jetzt können wir das andere obwohl auch noch weiter sagen. Es gibt ja auch andere sexuelle Orientierungen, die in Gender Mainstreaming eben verbreitet werden. Mach, wie du das willst. Mach, wie du es fühlst. Mach, wonach du dich sehnst oder wie du meinst, dass du orientiert bist. Hier soll es keine Veränderung geben, das ist ganz wichtig, keine Veränderung, sondern so wie du bist, ist es gut. Und jetzt christliche Anhänger von Gender Mainstreaming sagen dann sogar, so wie du bist, ist es eine Gabe Gottes, so wie du bist, sollst du auch leben. Anhänger des Gender Mainstream im christlichen Bereich, die sagen, das alles, was wir in der Bibel finden, was kritisch gegenüber anderen Verhaltensformen oder sexuellen Orientierungen ist, das ist alles bloß die Kultur der Antike, mit dem haben wir heute nichts mehr zu tun. Wenn Gott sich heute äußern würde, dann würde er für Gender Mainstreaming werben. Meine große Frage hierbei wäre natürlich, woher die Leute denn das wissen, ob sie diese Mitteilung direkt von Gott haben, denn die einzige Mitteilung, die wir von Gott haben, ist die in der Bibel und da sagt er es offensichtlich nicht. Und dann würde ich auch die Frage stellen, ja bitte sehr, woher können wir denn dann erkennen, was jetzt kulturgebunden ist und was nicht? Also die 10 Gebote sind nicht kulturgebunden, aber die Ablehnung der Homosexualität schon. Ja, wer bestimmt das denn jetzt? Die Seligpreisungen sind nicht kulturabhängig, aber die Unterordnung der Frau unter ihren Mann ist kulturabhängig. Ja, wer bestimmt das denn jetzt? Und wenn wir damit anfangen, dann werden wir am Ende feststellen, dass alles kulturabhängig ist in der Bibel. Und dass dann alles nur noch gilt, wenn wir es wollen. Und dann brauchen wir die Bibel auch gar nicht mehr. Die Bibel will uns herausfordern. Sie will uns ein anderes Modell vor Augen führen, was eben nicht gerade dem momentan Geltenden entspricht. Aber das war nicht nur heute so, das war immer so. Jetzt könnten wir sagen, am Anfang des 20. Jahrhunderts galt es genauso. Sagt die Bibel, eine Frau ist zu dumm zum Studieren? Dann müssen wir sagen, nein, natürlich nicht. Hier wäre die Bibel ein Argument für die Kritik der damaligen Zuordnung. Und jetzt können wir ganz durchgehen, was uns Gott durch die Bibel dazu sagt. Und ich glaube, es ist uns eine Hilfe. Und manchmal werden wir merken, dass uns die Bibel neu herausfordert, die Gesellschaft herausfordert, in der wir leben, und dass es uns dabei gut tun wird. Dieser Gedanke der Emanzipation, der hat sein gewisses Recht. Aber ich würde dem bemängeln, Privatisierung der Moral führt letztendlich nur dazu und der Ethik, dass wir den Menschen in einer Einsamkeit zurücklassen, ihm jede Möglichkeit der Orientierung wegnehmen, weil wir sagen, die einzige Orientierung, die du noch hast, ist dein Gefühl, ist deine Wahrnehmung. Und die ist unhinterfragbar. Keiner hat das Recht, dir irgendwas zu sagen, wer du bist sexuell, wie du dich verhältst sexuell, wie du zusammenlässt sexuell. Das ist nur alles aus dir heraus. Und da müssen wir sagen, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott manchmal besser weiß, was für uns gut ist, als wir selbst. Dass Gott uns manchmal über unser Gefühl hinaus Maßstäbe gibt, wo wir gut tun, die auch umzusetzen. Also Beispiel. Ich erinnere mich noch an Diskussionen mit einer unserer Töchter. Die hatte dann argumentiert und gesagt, ich brauche nie Englisch. Papa, warum muss ich Englisch lernen? Also ich gesagt, setz dich hin, lern Englisch. Nein, ich brauche nie Englisch. Und aus ihrer Situation als Teenie war sie fest davon überzeugt. Und wenn ihr euch noch zurückerinnern könnt als Teenie, du weißt ja nicht, was du später wirklich brauchst. Du hast keine Ahnung vom Berufsleben, du warst ja nie drin. Sondern du hast jetzt bloß den Eindruck, es ist doch viel wichtiger, die Beziehung zu meinen Freunden zu pflegen, als Englisch zu lernen. Denn wofür braucht der normale Teenie Englisch? Ich kann das ja googeln, wenn ich das brauche, nicht? Oder so. Also deshalb, man meint, man braucht das nicht, weil du kannst es nicht wissen. Und ich möchte jetzt das Beispiel nennen. Wir als Eltern treten dann manchmal auf und sagen, du musst es trotzdem, auch selbst wenn du es jetzt nicht einsiehst. Also ich meine, wenn man die Kinder überzeugen kann durch Argumente, ist das ja gut. Aber ich kann mich an einige Diskussionen erinnern, da habe ich endlos diskutiert und ich habe den Eindruck, die Kinder konnten es nicht verstehen oder wollten es nicht verstehen. Und dann muss es manchmal sagen, du musst es trotzdem lernen. Manche Sachen kann man argumentativ da nicht vermitteln. Und so ist es genauso bei Gott. Gott nennt uns gute Gründe, warum wir nach seinem Familienmodell und seinem Geschlechtermodell leben sollen. Aber manchmal ist es auch so, dass Gott als unser himmlischer Vater sagt, mach es doch einfach. Du erkennst das jetzt nicht, aber du kannst auch nicht erst alle Variationen ausprobieren und am Ende deines Lebens dann sagen, okay, du hast doch recht gehabt. Sondern mach es besser vorher. Genauso, wir müssen nicht alle Drogen ausprobieren, um zu erkennen, Drogen sind schlecht. Sondern da genügen manchmal die Erfahrungen der anderen auch. Und genauso ist bei den Maßstäben Gottes. Gott gibt uns Maßstäbe und wir müssen manchmal eingestehen, Gott ist klüger als wir. Gott sieht weiter als wir. Gott weiß manchmal besser, was für uns gut ist, als wir es selbst spüren und meinen. Das ist da meine Hauptkritik an dem Gender Mainstreaming. Ich glaube, wir lassen Menschen hier alleine. Wir nehmen ihnen moralische und ethische Orientierung weg. Wir sagen einfach bloß, alles ist gut, nur weil du es fühlst und lebst. Und das ist nicht der Maßstab, den Gott uns gibt. Gott gibt uns Maßstäbe, die uns manchmal auch ärgern, die uns wehtun, wo wir sehen, wir müssen was verändern an unserer Persönlichkeit, selbst an unserem Wesen, selbst an unserem Charakter. Da ist einer vom Charakter vielleicht vollkommen ungeduldig. Und dann sagt Gott nicht, na, du bist halt ungeduldig, als bei dir erlaubt. Oder beim Jähzornigen, ja, du bist halt jähzornig, da musst du damit leben. Sondern sagt Gott, dann musst du an deinem Jähzorn arbeiten, obwohl er Teil deiner Persönlichkeit ist. Gott sagt nicht, dass jeder Teil unserer Persönlichkeit und Identität gut ist, sondern da gibt es Teile, die sind so, aber die müssen verändert werden. Und deshalb, ich will gar nicht bezweifeln, dass manche Menschen wirklich fest überzeugt sind, ich bin eigentlich ein anderes Geschlecht oder ich will gerne mit einem anderen Partner zusammenleben. Und sie spüren das so und sie fühlen das so und das müssen wir ernst nehmen. Wir müssen diese Leute akzeptieren und annehmen, wir müssen ihnen Liebe entgegenbringen, was aber noch nicht heißt, dass wir deshalb sagen müssen, das ist alles okay, Gott will das, Gott findet das gut, sondern dass wir dann Maßstäbe geben müssen, die den Menschen natürlich vor schwere Herausforderungen stellen, nämlich wie gehe ich dann damit um, wie setze ich das um. Aber ich glaube, wir brauchen Orientierung. Und in einer Zeit der Postmoderne immer mehr. Weil immer mehr löst sich das auf und jeder baut sich seine eigene Welt. Und es sind ja gar nicht alle Menschen glücklich damit, sondern viele Menschen scheitern dann ja. Es gab keine Zeit, in der so viele Beziehungen gescheitert sind wie heute. Obwohl die Menschen sich alle frei aussuchen können, mit denen sie leben können. Ich sage ja, sondern Statistisches Bundesamt sagt, die Hälfte aller Ehen werden geschieden, keine neue Sache. Und dann denkt man manchmal, naja gut, die andere Hälfte ist wenigstens glücklich, aber das stimmt ja nicht. Sondern ganz, ganz viele dieser anderen Ehen, die bleiben nur zusammen wegen dem gemeinsamen Haus, wegen dem, was denken die Nachbarn, oder ist mir zu mühsam zu scheiden, oder wer kriegt die Kinder, und deshalb bleibt man zusammen. Und viele, die heiraten ja erst gar nicht, sondern deren Beziehung geht schon viel früher auseinander. Also das heißt, wir dürfen ja nicht davon ausgehen, aha, Hälfte ist glücklich, Hälfte ist unglücklich, sondern wenn wir sehen, wie heute Menschen mit Partnerschaft umgehen, dann müssten wir sagen, wahrscheinlich 80% sind in ihrer Partnerschaft unglücklich, obwohl sie selbst aussuchen, obwohl sie diese riesige Erwartungshaltung haben von ewigem Glück und ich bin doch ganz eigen und selbstbestimmt und so, weil das zum Teil gerade die Grundlage des Problems ist. Wir wissen manchmal gar nicht ganz genau, was für uns gut ist und wir achten viel zu viel darauf, wonach wir uns sehen und was wir wollen und vergessen dabei, dass Gott uns Maßstäbe gibt, die manchmal schwierig sind, die manchmal herausfordernd sind, die uns manchmal wehtun, aber die auf Dauer eine echte Hilfe für uns sind. Und jeder, der jetzt mal mehr als 20 Jahre verheiratet ist und ehrlich ist, der wird wahrscheinlich zugeben müssen, dass er in seiner Ehe auch schon Krisen gehabt hat. Das gilt auch für manche, die erst 5 Jahre verheiratet sind. Also wenn ich mich erinnere, für unsere Ehe galt es sogar schon, nachdem wir 1 Jahr verheiratet waren. Ne? Also ich erinnere mich noch, was für endlose Diskussionen wir gehabt haben, als wir dann geheiratet haben, zusammen in einer Wohnung waren. Plötzlich haben wir gemerkt, über wie viele Sachen man unterschiedlicher Meinung sein kann. Also manche Sachen, wo ich auch sagen würde, sehr vollkommen unbedeutend, aber denkt daran, häufig gerade die unbedeutenden Sachen führen zu einem Scheitern der Beziehung. Ihr wisst ja nicht, da haben beim Paartherapeut darüber, sie lässt immer die Zahnpasta offen. Boah, ganz schlimm. Ne? Und jetzt dann trennt man sich. Und manchmal sind ja solche Sachen, spielen dabei eine Rolle. Bei uns war zum Beispiel die Diskussion, schlafen wir im Dunkeln oder im Hellen? Also ich weiß, ihr seid alle auf meiner Meinung, ne? Das ist ja klar, muss ich ja jetzt zu Hause meiner Frau wieder sagen. Ich war nämlich dafür mit Hellem. Meine Frau war dafür im Dunkeln. Also wir hatten eine Wohnung, da konnte man eine Jalousie runterlassen. Ich habe gesagt, das muss oben bleiben, wenn ich aufwache, will ich es hell haben. Ich schlafe gar nicht so gut. Meine Frau sagt, ich kann gar nicht schlafen, wenn da das Licht reinkommt. Ja, was machst du denn jetzt? Gut, die moderne Ehe sagt, zwei Zimmer. Einmal Jalousie runter in dem Zimmer und dem anderen Jalousie hoch. Oder wir könnten einen Kompromiss schließen. Einen Tag hoch, einen Tag runter. Wahrscheinlich wären wir dann beide unzufrieden. Dann würden wir sagen, jetzt habe ich mich gerade daran gewöhnt im Hellen, dann sage ich gerade im Dunkeln und so. Ne? Und ja. Und jetzt gibt es ja endlos viele Fragen, da kannst du dich richtig dran diskutieren. Ich erinnere mich an dieser Sache, haben wir die ganze Nacht diskutiert. In der Nacht hatten wir kein Problem mehr mit Jalousie runter und Jalousie hoch. Da war dann die Nacht vorbei. Und es geht andere Sachen, wir haben zusammen abgewaschen. Also wir dachten, wir machen alles zusammen, große Liebe und so. Und dann waschen wir zusammen ab und dann haben wir uns gar nicht einigen können. Meine Frau sagt immer, Michael, du wechselst das Wasser viel zu selten. Und ich habe gesagt, ja, aber das ist unökologisch, so viel Wasser zu wechseln, sondern wir müssen das selten machen, Wasser sparen. Deshalb habe ich auch weniger Spülmittel reingetan. Meine Frau hat gesagt, das wird aber gar nicht richtig sauber, das Fett. Ich habe gesagt, das ist doch egal, aber das Spülmittel ist schädlich für die Umwelt. Ja, und so weiter. Ne? Also und damit will ich sagen, es gibt Gründe, wo man sich nicht mehr verstehen kann. Schwerwiegende, weniger schwerwiegende. Aber hier sollen wir lernen, damit umzugehen, nicht auseinanderzugehen. Und genau das tut manchmal auch weh, wo du dich auf den anderen anpassen musst, wo auf dein eigenes Recht verzichten musst, wo du entscheiden musst, jetzt aus Liebe zum anderen tue ich das, was der andere will, obwohl ich das eigentlich nicht einsehe. Das ist echte Liebe. Aber uns wird häufig heute Egoismus und romantische Gefühle und Verliebtsein wird uns als Liebe verkauft und das funktioniert auf Dauer nie. Und deshalb gehen viele Beziehungen kaputt. Und genau das wird durch Gender Mainstreaming nochmal gesteigert. Du sollst dir durch niemanden und nichts sagen, wer du bist und wie du zu leben hast. Das kommt alles aus dir heraus. Und das ist nicht biblisch, das ist nicht geistlich richtig, aber, und das habe ich ja auch gesagt, wir sollen auf Unterschiedlichkeit von Mann und Frau achten, auf unterschiedliche Möglichkeiten zusammen zu leben oder als Männer oder Frauen zu leben. Wir sollen neu danach ringen, was die Bibel uns wirklich sagt. Und im schulischen Bereich heißt das, gerade die Orientierung, was Mann und Frau ausmacht, bekommen Kinder in ihrer Kindheit und Jugend. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns deutlich das Ziel setzen, Kinder und Jugendliche zu prägen, wie Gott sich Mannsein und Frausein wirklich vorgestellt hat. Und das vorzuleben und Kinder zu begleiten, das auch auszuprobieren und kennenzulernen. Durch Reden und durch Tun. Durch die Gemeinde und durch das private Familienleben. Und das können wir heute nicht erwarten, dass das durch die Medien getan wird. Ich habe ja gesagt, das Bild der Medien ist, es gibt Verliebtsein und für eine Zeit lang zusammen, aber sonst eigentlich jeder ist ein Einzelkämpfer. Solange das Verliebtheitsein da ist, ist gut und solange wenn das Verliebtsein weg ist, dann liebst du den anderen nicht mehr, Ende aus. Das ist das Bild der Medien. Wenn wir den Medien überlassen, unsere Kinder und Jugendlichen zu erziehen, was es heißt, Mann und Frau zu sein, dann kann ich euch die Garantie geben, dann werden die allermeisten Beziehungen auch bei euch in der Gemeinde schiefgehen. Die werden auseinandergehen, das wird Krisen geben, endlose, und es wird keine wirklich stabile Ehe daraus entstehen. Und deshalb, wir müssen vorbauen. Wir müssen nicht erst dann anfangen, diese Prägung zu machen, wenn Leute im jungen Erwachsenenalter sind oder Erwachsene sind, dann auch. Aber die wesentlichen Entscheidungen und Prägungen finden viel früher statt. Und das geht jetzt auch Schule an. Christliche Schule an oder säkulare Schule, Familienleben an. Da kommt es die Herausforderung, das zu vermitteln und selbst zu leben. Und das ist mal, würde ich sagen, meine Antwort an Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming nur darüber zu spotten, bringt nichts. Ich könnte euch jetzt einen ganzen Abend von Stories erzählen, wo ihr hinterher denkt, wie absurd und wie blöd und warum macht man solche Sachen? Das gibt es. Nur das ist nicht das Hauptproblem von Gender Mainstreaming. Sondern das Hauptproblem ist, dass dem Menschen keine Orientierung mehr gegeben wird, wer er ist als Mann und als Frau. Aber Gott hat uns geschaffen als Männer und Frauen. Gott hat uns nicht als Neutrum geschaffen. Sozusagen jetzt Neutrum und dann irgendwann entscheidest du dich, wer du bist. Oder das kommt aus dir heraus. Sondern schon bei der Zeugung ist es so, dass du eine Minute nach der Zeugung sagen kannst, XX-Chromosom oder XY-Chromosom. Und damit ist die Sache festgelegt. Und jetzt ist alles andere nur noch eine Frage der weiteren Entwicklung. Und natürlich können in dieser Entwicklung manche Sachen auch falsch laufen. dass eben Menschen mit ihrer Persönlichkeit Probleme haben. So wie es alle möglichen Probleme in der Persönlichkeitsentwicklung gibt. Leute, die so stark verunsichert sind oder Leute, die überselbstbewusst sind, Leute, die grausam sind und keine Gefühle für andere haben. So gibt es eben auch Fehlentwicklung innerhalb der Sexualität. Und das ist so. Da müssen wir den Menschen helfen, damit zu leben und sie in Liebe annehmen. Aber wir müssen ihnen auch deutlich machen, das und das sind Maßstäbe, die Gott gibt, und ihnen versuchen zu helfen, so weit wie möglich denen nahe zu kommen. Aber ihnen darüber hinaus auch einen Raum zu geben, das zu auszuleben. Also wenn dann in der Schule jemand ist, der sagt, ich bin nur in einem falschen Körper, dann hilft es nicht, einfach nur Druck auszuüben oder ihn auszulachen. Hier bedenke ich, stimmt, keine Diskriminierung. Aber es hilft auch nicht, einfach dem zu sagen, ja, du bist halt so und dann jetzt lebst du so, sondern Hilfestellung zu bieten, wie kann ich damit in einer Gesellschaft leben, wie kann ich damit leben angesichts der Ansprüche, die Gott an mich stellt oder dem, was Gott mir zeigt. Und das wird jeden von uns treffen, nur an unterschiedlichen Stellen. Und deshalb, ich würde für beides plädieren. Ja, Toleranz, keine Diskriminierung. Gleichzeitig aber Maßstäbe Gottes vorstellen, Maßstäbe Gottes bewerben, Maßstäbe Gottes vorleben und dann auch helfen dabei, das im Alltag umzusetzen. Ja, das ist jetzt also erstmal so mein Versuch der Information darüber, was ist Gender Mainstreaming, wie ist das in der Geschlechterwahrnehmung heute und dann natürlich auch, inwiefern zeigt sich das dann in den Lehrplänen. Also das, was ich jetzt dargelegt habe von dieser Einordnung der Sexualität, genau das soll in diesen Lehrplänen und wird auch in diesen Lehrplänen vermittelt. Einmal sexuelle Fertigkeiten, also wie legt man ein Kondom an, wie nimmt man die Pille, worauf muss man beim Geschlechtsverkehr achten. Aber dann wird eben auch alles Mögliche dargelegt, damit das Kind entscheiden kann, bist du nun intersexuell, transsexuell, homosexuell, heterosexuell und viele, viele, viele Zwischenstufen. Hier, glaube ich, werden viele Kinder, besonders wenn sie noch jung sind, vollkommen überfordert, weil sie in einer Phase sind, in der sie selbst noch gar nicht ganz genau wissen, wer und was sie sind. Sprecht mal mit einem Vierklässler. Dem ist das häufig peinlich, mit Mädchen zu tun zu haben. Also, und da, der hat ganz andere Vorstellungen von Geschlechtlichkeit. Das ist dabei, sich zu entwickeln. Und wenn ich in dieser Entwicklung ein Kind verunsichere, statt ihm einen Rahmen zu geben, Hilfe zu geben, schade ich dem Kind in seiner Entwicklung und helfe ihm nicht. Aber hier ist eben genau diese Ideologie dahinter, es darf keinen Rahmen geben. Alle Wahrheit kommt aus dir heraus. Dein Gefühl ist unhinterfragbar, deine Orientierung ist unhinterfragbar. Und das wird dem Kind da auch weitgehend vermittelt. Und das halte ich für ein Problem, sondern eher Annahme, Liebe, aber auch Orientierung, auch Hilfestellung, mit meinen eigenen Gefühlen umgehen zu lernen, mit Gefühlen zum anderen Menschen umgehen zu lernen, Grenzen kennenzulernen. Und das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen, bei Geschlechterprägung, bei Unterricht, der Geschlechtlichkeit aufnimmt und da Hilfestellungen bietet.